Universität Hildebrand, Geschichte des OT, Lit. Und Theologie, Vorlesung 19. Copyright 2020, Ted Hildebrand. Ted Hildebrand, Geschichte des OT, Lit. Und Theologie, Vorlesung 19. Das ist Dr. Ted Hildebrand in seinem Kurs Altes Testament, Geschichte, Literatur und Theologie. Vortrag Nummer 19 über das Buch Josua, die Mauern von Jericho, die Probleme künstliche Intelligenz und der mit den Gibboniten geschlossene Vertrag sowie das Konzept des Krieges und des Kriegesherrn im Buch Josua. Aquis Vorschau und Demo von Getlost in Jerusalem 0:00 bis 13:13. Kommen wir zur Ordnung. Lassen Sie uns laufen durch das, woran wir für Donnerstag arbeiten. Ich werde morgen früh als erstes den Studienführer fertig haben, und ich werde es allen per E-Mail schicken. Ist das in Ordnung? Dann werde ich auch posten es online. Also es wird online sein und Sie sollten es auch in Ihrer E-Mail haben. Die Lesung für nächsten Donnerstag ist der 2. Samuel, der größtenteils aus 24 Kapiteln besteht. Es dreht sich alles um David. Kennt ihr viele der Geschichten von David? Hier geht es um David und Bathseba. Dies sind die Geschichten, mit denen sie wahrscheinlich aufgewachsen sind, über David, David und seinen Sohn Absalom. Also 2 Samuel und dann 1 Könige Kapitel 1 bis 11, das dreht sich hauptsächlich um Salomo. Also, was Sie in der kommenden Woche lesen, ist David und Salomo. Diese Geschichten sind jedem ziemlich gut bekannt. Die Erkundung Jerusalems in Verlieren Sie sich in Jerusalem, darauf gehen wir als nächstes ein. Okay. Also gib mir einfach eine Sekunde damit. Es gibt einige Gedanken und 50 2, 3, 4 Erinnerungsverse. Diese sind, schaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Es sind Verse, die Lieder sind, die viele von euch gesungen haben. Es sind sehr, sehr berühmte Verse aus Psalm 51, das ist der Psalm Davids, der seine Sünde mit Beerseba widerspiegelt. Es gibt also die Lesung von 2. Samuel, die Lesung von 1. Könige Januar 2011, diese Gedächtnisverse, und dann die verlieren sie sich in Jerusalem. Was ich gerne tun möchte, ist, Ihnen zu zeigen, verlieren Sie sich in Jerusalem jetzt. Es ist auf einem der Rechner, die hier bei Gordon vernetzt sind, und im Internet. Ich gehe zum Beispiel in das Wissenschaftsgebäude. Kaum voller dieser schönen, großen Monitore, die man benutzen kann. Das einzige Problem ist, dass sie unter Windows booten müssen, obwohl es seit 2012 im Internet ist und sowohl auf PC als auch auf Mac-Plattformen darauf zugegriffen werden kann. Wir verwenden nur die Besten in dieser Klasse. Sie müssen also unter Windows booten. Dann geht es zu... Kennt ihr euch mit Windows aus? Sie gehen nach oben und booten in Windows und da ist diese kleine Schaltfläche an der Seite, unten links. Y du drückst das und du gehst zu allen Programmen und du verlieren sie sich in Jerusalem und von dort aus werden sie es nach oben ziehen. Schauen wir uns das jetzt an und ich möchte hier ein wenig darauf eingehen. Also werde ich dieses Programm von hier aus aufrufen. Verlieren sie sich in Jerusalem Vollbild und nur eine Art gehen sie einiges davon mit ihnen durch. Also, hier rufen wir das Programm auf, das ist dasselbe, was Sie bekommen werden. Wenn Sie diese ersten Dinge hier sehen, können Sie auf die Schaltfläche klicken, um sich durch all diese Dinge zu klicken. Also klicke ich auf diese Schaltfläche und springe in das Programm. Jetzt das Erste, was Sie wissen müssen, mit diesem Programm können Sie die Musik ausschalten. Es ist der Tag, an dem die Musik gestorben ist. Hier erfährst du, wie du die Musik tötest. Genau hier tun siehst du diese kleine Musiknotentaste. Also lasst uns das töten und zack, die Musik ist weg. Keine Musik mehr. Was wir hier tun werden, ist, dieses Programm zu durchlaufen. Es gibt einen Gaming-Bereich. Eigentlich schrieb mein Sohn Zack die Gaming-Rubrik, als er 16 Jahre alt war. Ich habe ihm das Programmieren beigebracht und er hat die Spiele gemacht, und so gibt es die Spiele hier. Nun, wir werden das virtuelle Jerusalem erkunden. Nun, lassen Sie mich sagen, bevor wir einsteigen. Es gibt drei Seiten, die ich Ihnen mitteilen möchte. Das sind die wichtigen. Eine davon wird das sein, was man Eriage nennt. Eriage ist eine archäologische Ausgrabung. Juwir werden, wenn du einen Haufen Steine siehst, solltest du wissen, was diese Steine bedeuten. Ich zeige dir, wie du herausfinden kannst, was sie bedeuten. Bereich G wird ihr erster sein. Hieskias Tunnel ist der zweite. Ich möchte, dass du durch den Tunnel Hieskias gehst. Hieskias Tunnel. Starte auf der Ostseite, gehen Sie hindurch, kommen Sie auf der anderen Seite wieder heraus und gehen Sie dann wieder hindurch. Okay. Also, Hieskias Tunnel. Du solltest außerhalb davon sein, hineingehen, durch ihn hindurch, auf der anderen Seite wieder heraus und dann wieder hindurchkommen. Hieskias Tunnel. Der andere, den Sie sich gerne ansehen sollten, ist der sogenannte Warrenschacht. Hier ist Warrens Schacht. Dann lesen Sie einfach ein paar Informationen dazu. Warrens Schacht, Hieskias Tunnel und dies Bereich G, das sind die drei Dinge, die Sie sich ansehen sollten. Sie benötigen etwa eine halbe Stunde, um sich diese Panoramen anzusehen. Lassen Sie mich danach suchen, und dann gehen wir zu Warrens Schacht. Also gehe ich rein. Nun, wie gehen Sie in das Programm zur Erkundung des virtuellen Jerusalems ein? Es hat all das andere Zeug, aber wir werden einfach das virtuelle Jerusalem erkunden. Also klicke ich hier. Dann können Sie sehen, dass es eine Karte oder eine Liste von Sehenswürdigkeiten gibt. Die Liste der Standorte wird in der Lage sein, genau zu sagen, wohin wir gehen. Ich gehe also zur Liste der Websites, wenn Sie auf die Karte gehen, sehen wir uns an, ob das funktioniert. Seht ihr, dass dies eine Karte von Jerusalem mit all diesen roten Punkten ist? Wenn du mit der Maus über den roten Punkt fährst, kommt er nach oben und zeigt dir, wo er sich befindet. Wenn Sie klicken, gelangen Sie dorthin. Nun, ich möchte nicht dorthin gehen, also gehe ich zur Liste der Websites. Hier ist die Liste der Websites, die alphabetisch aufgelistet sind. Sie können hier sehen, dass es Bereich was sagt. Bereich G ist genau dort. Unter Bereich G, da will ich eigentlich gar nicht hin. Ich werde Warrens Schäft machen. Aber mal sehen, ob wir Warrens Schäft haben. Ich muss auf einen klicken. Und da ist es, direkt am Eingang von Warrens Schäft. Okay, da ist ein kleiner Pfeil hier, drüben an der Seite. So kommst du zurück. Tut ihr nach die Klagemauer. Gehen wir zur Klagemauer. Jetzt rufen die Juden es die Klagemauer und also ich klicke hier, und jetzt sind wir bei das Western oder Klagewand. Ich drehe mich ein bisschen herum und hier sind wir. Kannst du sehen? Hier befindet sich die Klagemauer. Da ist der Felsendom an der Klagemauer. Dann, wenn Sie Dose schaut euch um zu sehen, was hier oben ist, weil wir übersehen es irgendwie. Wenn man hier rüber schaut, da ist er. Das Bein dieser Frau ist gefälscht, das ist alles mit Photoshop bearbeitet. Wie auch immer, das sind die Menschen, die wirre mit. Sieh die Menschen, die nach unten schauen. Nun, wenn Sie tatsächlich hinuntergehen wollen, um die Klagemauer zu sehen, tun siehst du, dass der Cursor sich in einen Pfeil verwandelt. Es verwandelt sich in einen Pfeil. Und dann klicken Sie und jetzt wir sind hier unten. Ich will näher kommen, also werde ich einen Pfeil bekommen, der näher kommt, und jetzt sind wir näher, und hier ist die Klagemauer. Diese wird als Klagemauer bezeichnet. Übrigens, siehst du, das sind alles Männer, und die Frauen sind auf der anderen Seite dieser Bildschirme. Sie beten in getrennten Gemeinschaften, okay. Also die Frauen sind da drüben, die Männer sind hier, und man muss eine Kippa auf den Kopf, wenn man dorthin geht. Ich nehme immer gerne Frauen hier auf, weil man das nie zu sehen bekommt. Sein Programm wird Ihnen etwas zeigen, was Frauen im wirklichen Leben nicht sehen können. Jetzt will ich näher an die Klagemauer herankommen. Das ist tatsächlich sehr nah dran. Man kann sehen, dass Sie Ihre Gebete in die Spalten des Felsens stecken. Übrigens, Sie können eine E-Mail aus Amerika senden und Sie werden sie hier einfügen. Wenn Sie jetzt eure Gebete in die Wand stecken, bedeutet das, dass es direkt nach oben geht, geht nicht am Ziel vorbei, es geht direkt nach oben und so geht es schnell. Das geht wirklich schnell, es geht direkt in den Himmel. Du steckst sie hier rein und musst nur $15 oder was auch immer bezahlen. Jetzt drehe ich mich hier um. Was ich machen will, ist, sie hineinzunehmen. Da ist dieser kleine Platz in der linken Seite, hier, um da reinzukommen. Frauen dürfen dort überhaupt nicht rein. Die ehrliche Wahrheit ist, dass ich nicht wusste, ob ich da reingelassen wurde. Also gingen mein Sohn und ich hier rein und so sieht es aus. Ich wollte das sehen, was man Wilsons Bogen nennt. Der Wilsonbogen befindet sich genau hier. Herabs aufgebaut das Rimembea König Herabs mit Jesus. Herabs baute den Tempel wieder auf, dieser Bogen geht auf den Tempel des Herabs und Jesus zurück. Herabs wollte nicht ins Tal hinunter und hinauf gehen, weil er zu faul war. Also wollte er etwas quer durch das Central Valley und hinauf bauen, damit er nicht hinunter ins Central Valley und hinauflaufen musste. Der Wilsonbogen wurde gebaut, damit Herabs direkt gehen konnte über zum Tempel. Man kann die Juden hier sehen, wie sie ihre Bücher lesen, und Rabbiner und verschiedene Dinge. Du siehst diesen Typen mit seinem Gebetsschal auf. Der sieht in etwa so aus, wie er aussieht, und da ist der Wilsonbogen. Er passt einfach nicht hinein, tut er das. Wie auch immer, das ist mein Sohn. Ich habe ihn hier rausgeschickt, um ihn auszukundschaften, weil ich mir nicht sicher war, ob ich dürfte dort drin fotografieren, und so mache ich die Bilder und er soll ein Auge auf diese Jungs werfen, falls wir schnell wegkommen müssen, weil sie deine Kamera kaputt machen, wenn sie nicht gefallen du fotografieren. Ich war mir nicht sicher, ob ich dort sein sollte oder nicht. Niemand hat sich mit mir angelegt. Aber er war es vorbei auf an der Seite und hält sein Auge offen, damit ich Fotos machen kann. Dann können wir also wieder rausgehen. Wir gehen zurück und dann hier zurück an der Klagewand. Sie können hier dort sehen, kommen ein paar Typen mit ihren Gebetsschals an die Wand. Sehen Sie also, wie Sie sich in dem Programm zurechtfinden können. Drehen Sie sich einfach und suchen Sie nach diesen Pfeilen. Nun, übrigens, wenn Sie nicht wissen, was Sie sehen, was tun Sie dann? Dann komm hier runter und drüben auf der anderen Seite dort oder genau hier, wenn du auf dieses Symbol klickst, siehst du, was es sagt. Es enthält einen Text, der das Panorama erklärt. Man klickt also darauf und plötzlich gibt es eine Erklärung für die Klagemauer, die Juden mögen sie nicht, wenn man sie die Klagemauer nennt. Sie sollte Klagemauer heißen, da es sich um die Klagemauer des Tempels handelt. Wenn Sie dies nicht durchlesen möchten, dann gibt es hier eine Schaltfläche, auf der sich ein Lautsprecher befindet. Dies sind tatsächliche Geräusche von der Website. Es wird mit dir sprechen und dir sagen, was du tust, Riesen. Übrigens, Sie können immer noch hierher gehen und Sie können immer noch mit dem Bild herumspielen. Das ist also die Klagewand. Wenn du die Musik hören willst, erkennt das jemand. Ist irgendjemand Jude? Das war die jüdische Nationalhymne. Nun, übrigens, Wenn Sie zu einer anderen Seite gelangen möchten, können Sie entweder diese Pfeile auswählen und gehen zwischen den Standorten oder Sie können hier hochkommen. Das ist wirklich wichtig, dies ist eine Liste von Websites. Sie gehen zurück und klicken dann einfach hier nach unten, und wir sind wieder bei der Liste der Websites. Sehen Sie, wie das funktioniert. Man kann also irgendwie steigen Sie ein, wo immer Sie wollen und gerade schauen Sie sich das Alphabet hier an, und Sie können auf die Website springen oder hierher rollen und Sie können von Sie sie dir an der Seite an. Wenn Sie dann darauf klicken, Sie können tatsächlich springen in Sie hinein. Dies ist dann verfügbar auf allen Netzwerkcomputern und im Internet. Gehen Sie also einfach zum Windows-Symbol, rufen Sie dort auf und klicken Sie auf alle Programme. Es wird eine Milliarde Programme auflisten, die nach unten gehen und verlieren Sie sich in Jerusalem. Dann kannst du hingehen und es erforschen und darüber lesen oder es dir vorlesen lassen. Verbringen Sie einige Zeit auf jeder dieser drei Websites. Das waren die drei Standorte. Das war's, verlieren Sie sich in Jerusalem. Lassen Sie mich nur sagen, dass ich früher dieses Projekt hatte, das ich mit Kindern und Studenten gemacht habe, mit denen ich sie durch Jerusalem geführt habe. Sie folgten meinem Hinterkopf. Als sie ganz Jerusalem durchquert hatten, wussten sie, wo sie waren. Nein. Alles, was sie wussten, war freundlich von mögen, wenn sie re beim zweiten Elefanten ist die Aussicht immer die gleiche. Ich gehe durch Jerusalem, diese Kinder folgen mir und sie hatten keine Ahnung, wo sie waren. Was ich also tat, war, dass ich diese Übung namens Verlieren Sie sich in Jerusalem. Ich führte sie mitten in Jerusalem und dann sagte ich, oh, ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ich werde dich nirgendwo hinführen. Du wirst führen, und finde deinen Weg nach Hause, denn wir müssen in 3 Stunden zum Mittagessen wieder in der Schule sein. Dann wanderten wir im Grunde 3 Stunden lang durch Jerusalem. Übrigens, würden sie normalerweise, irgendwann, den Weg zurückfinden. Ja. Und hinterfragten, wann sie führten und sie mussten treffen sie die Entscheidungen tat sie lernen dann tatsächlich Jerusalem. Ja. Und so dasselbe es, warum ich das Programm aufrufe verlieren sie sich in Jerusalem wie ein Ergebnis davon. Auf der Grundlage dieses Programms können sie sich tatsächlich durch Jerusalem lernen. Lass es mich töten. Um es zu töten, kannst du entweder das X-Ding oder sie können einfach schlagen die Flucht. Wir sind daraus und kommen wir zu Joshua. Also lasst uns verlieren sie sich in Jerusalem. Ich hoffe, Sie haben Spaß beim Spielen. Wenn du jemals nach Jerusalem gehst, denke ich, ist es sehr ähnlich, wie dort zu sein. B. Joshua, Überquerung des Jordans 13, 14 bis 15, 18. Das letzte Mal haben wir über das Buch Josua gesprochen. Josua kam ins Land und überquerte den Jordan. Wir sprachen darüber, dass der Jordan über 60 Fuß breit bis 3 Fuß tief in der normalen Saison, aber wir sagten, dass dies im Frühling war. Der Jordan befindet sich im Frühjahr im Hochwasserstadium. Wir sagten, dass der Fluss wahrscheinlich nördlich von der Stelle, wo sie die Grenze überquerten, etwa 10 Meilen zusammengebrochen sei, und dass der Fluss sogar in der Bibel, in Kapitel 3 Vers 16 sagt uns, dass der Fluss tatsächlich war aufgestaut, oben bei Adam. Das ist nach dem, was wir aus der Geschichte wissen, zweimal passiert. Im Jahr 1927 und ich glaube es war 1200 in Christus, von dem sie Aufzeichnungen haben, dass die Canyonwand stürzt ein und staut den Jordan auf. Wir sagten, es sei ein Wunder des Timings, weil der Canyon genau in dem Moment zusammenbrach, als sie hinübergingen. Jetzt müssen wir uns durch eine ganze Menge Material wühlen, um fertig zu werden oben in Josua. Jetzt, wann sie überquerten den Fluss, Gott ließ sie 12 Steine aufheben. Diese Steine werden dann genommen und als Denkmal aufgestellt, damit sie sich an die Anwesenheit dieser 12 Steine erinnern können. Warum sind nun die 12 Steine von Bedeutung? Wofür stehen die 12 Steine? 12 Stämme Israels, die in das verheißene Land ziehen. Aber Frage, waren es wirklich 12 Stämme, die in das verheißene Land gingen? Oder waren es 2,5, Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, die sich bereits hier in Transjordanien niedergelassen hatten? Eigentlich dürften also nur 9,5 der Stämme das Land hier drüben betreten. Die anderen 2,5 Stämme waren hier. Also sagt Joshua nein, nein, ihr könnt nicht daneben sitzen, weil ihr euer Land schon habt. Ihr müsst kommen und uns helfen, die Kanaaniter zu bekämpfen. Also das 2,5 Stämme mussten sich bereit erklären, ihre kämpfenden Soldaten hinüberzuschicken für die Land. Wenn sie hinübergehen, gehen sie rüber als was? Ganz Israel. Dies ist also eine ganz besondere Zeit in der Geschichte Israels, in der ganz Israel zusammen ist. Später werden sie Teilung von Norden und Süden. Dort es später wird es zu Stammesspannungen kommen. Aber an diesem Punkt sind sie alle zusammen und ziehen gemeinsam in die Schlacht. C. Bis zum heutigen Tag 15, 19 bis 18, 19. In Josua Kapitel 4,9 heißt es nun, Josua stellte die 12 Steine auf, die mitten auf dem Jordan gewesen waren, an der Stelle, wo der Priester stand, der die Bundeslade trug. Sie sind bis heute da. Ich war in Israel und sie sind dort bis zum heutigen Tag, genau wie die Bibel sagt. Die Steine sind immer noch da aufgetürmt, überall. Es gibt Steine, aufgetürmt, Hunderte, Tausende von ihnen. Okay. Wenn es heißt, dass diese Steine bis zum heutigen Tag da sind, meint das dann das 21. Jahrhundert? Nein. Es bedeutet bis zum heutigen Tag, was bedeutet, wann das Buch geschrieben wurde. Kritische Gelehrte ziehen diese Aussage hervor und sagen, Moment mal, was Josua sagt, ist, dass die Ereignisse der Geschichte passiert sind hier mit Joshua aber und doch scheint dieses Buch Hunderte und Aberhunderte von Jahren später geschrieben worden zu sein. Also dass die der Autor des Buches sagt, dass die Steine immer noch da sind bis an diesem Tag, Hunderte und Aberhunderte von Jahren später. Wenn sie Geschichte schreiben, möchten sie, dass Ereignisse und Geschichtsschreibung nahe beieinander liegen. Oder wollen sie das historische Ereignis und dann Hunderte von Jahren später, das Ereignis, das geschrieben werden soll. Sie wollen es dicht beieinander. Kritische Gelehrte sagen also nein, nein, dieses Buch wurde Hunderte von Jahren später geschrieben, und dass die Steine bis heute da sind, bedeutet Hunderte von Jahren später. Dann hat man Zeit, dass Legenden erwachsen werden und alle diese wunderbaren Geschichten, die angehäuft werden müssen. Das einzige Problem dabei ist, dass dies Hunderte von Jahren geschrieben wurde später. Wenn du zu Josua Kapitel 6, Vers 25 gehst, heißt es, dass aber Josua verschonte Rahab, die Prostituierte, mit ihrer Familie und allen, die zu ihr gehörten, weil sie die Männer versteckte, die Josua als Spione nach Jericho geschickt hatte und sie lebt bis heute unter den Israeliten. Sie lebt bis auf den heutigen Tag unter den Israeliten. Frage, ist das bis zum heutigen Tag, Hunderte von Jahren später oder ist das noch zu ihren Lebzeiten? Wie alt war Rahab, wann die Jungs eintritt in die Stadt? Weil sie 1 oder 2 Jahre alt war? Nein, sie war eine kanaanäische Prostituierte. Das ist also wahrscheinlich innerhalb von maximal 50 bis 60 Jahren, und wahrscheinlich weniger. Sie lebt bis heute. Was sagt Joshua? Joshua sagt, hey, du willst mehr über diese Geschichten erfahren. Wenn sie mehr über diese Geschichten erfahren möchten, können sie Rahab fragen, sie lebt noch bis an diesem Tag. Du kannst sie fragen und sie wird dir von diesen Geschichten erzählen, sie lebt noch. Ist also der historische Wert des Buches bestätigt? Ja, ichen auf viele Arten. Diese Aussage mit den Steinen und Rahab ist interessant, weil Rahab dort ist, was uns sagt, dass dies nicht hunderte von Jahren später geschrieben wurde. Es wurde in einem Leben von Rahab, der, geschrieben. De Gilgal 18, 20 bis 22, 18. Jetzt Gilgal. Als sie den Jordan überquerten und mich einfach eine Art ordnen sie dies fest. Israel ist hier drüben in der Ebene von Moab. Es ist hier. Sie werden in das Rift Valley hinunterkommen und den Jordan überqueren. Wenn sie den Jordan überqueren, ist Jericho genau hier, überqueren sie den Jordan und sie gehen nicht nach Jericho bei 1. Sie werden jedoch an einen Ort namens Gilgal nördlich von Jericho gehen, um ihr Lager aufzuschlagen. Es ist wahrscheinlich eine Meile oder so von Jericho entfernt. Also werden sie nach Gilgal gehen und an einem Ort namens Gilgal ihr Lager aufschlagen. Bei Gilgal passieren drei Dinge, und das sind wichtige Dinge. Zunächst feiern sie ihr drittes Pessachfest. Sie hatten Pessach nicht gefeiert, als sie 40 Jahre lang in der Wüste umherwanderten. Sie feierten nicht jedes Jahr das Passahfest. Sie feierten es, als sie aus Ägypten kamen. Es gab noch ein anderes Mal und jetzt ist es das dritte Mal. Aber warum ist es wichtig, dass sie, wenn sie den Jordan überqueren, als erstes Pessach feiern? Was sagt uns das? Sie erinnern sich an den Herrn. Sagt es uns, welche Jahreszeit es ist? Es ist im Frühling. Es ist unsere Osterzeit. Sie überqueren die Grenze also zur Osterzeit. Genau dann führt der Fluss übrigens Hochwasser. Er erwähnte die Tatsache, dass der Fluss während der Hochwasserphase während des Pessachfestes überschwemmt wurde. Dann ernten sie auch ihren Weizen und ihre Gerste. Dies ist das Frühjahrswachstum von Weizen und Gerste. So gehen sie hinüber, und das dritte Passah ist berühmt dort. Das sagt uns, dass es im Frühling war, als sie hinüberkamen. Lassen Sie mich die Beschneidung für eine Minute überspringen. Das Manna hörte auf, als sie im gelobten Land ankamen. Gott sagt kein Manna mehr. Manna stand für die Wildnis. Ihr müsst jetzt die Früchte des Landes essen. Du sollst die Ernte des Landes essen, die Weizen- und Gerstenernte war und die Ernte war da. Ihr esst jetzt von den Früchten des Landes, kein besonderes Produkt mehr vom Himmel. Das Manna hörte auf. Nun der dritte war die Beschneidung. Sie sind seit 40 Jahren in der Wildnis umhergewandert und haben anscheinend ihre Männchen nicht beschnitten. Das ist ein Problem. Gott sagt also, bevor du in die Schlacht gegen Jericho ziehst, musst du alle Männer beschneiden. Frage, ist das ein Problem? Erinnert ihr euch, was in Sichem passiert ist? Sie werden sei auf dem Weg in die Schlacht mit den Kanaanitern. Würdest du wollen, dass dein ganzes Volk beschnitten wird, kurz bevor du in die Schlacht ziehst? Nein, das ist also ein Problem. Trotzdem tat Israel es, weil Gott es befohlen hatte. Sie haben es geschafft. Schwächte sie das, weil sie beschnitten werden mussten gerade bevor sie in die Schlacht ziehen? Ich dachte oft, das ist jetzt nur eine Art Hildebrand-Seltsamkeit, Gott aber lässt sie beschneiden und dann befehlen sie ihnen, spaziere durch Jericho und sei still. Ihr seht diese Jungs, die alle in Jericho herumlaufen, denkt daran, dass sie einmal am Tag 7 Tage herumlaufen. Es ist schrecklich, aber mein Gehirn geht dorthin. Erinnern Sie sich also daran, wie oft sie am 7. Tag um Jericho herumlaufen. 7-mal an einem Tag. Du hast Jericho gesehen. Könntest du an einem Tag 7-mal herumlaufen? Ja. Du weißt, was ich meine. Von hier geht es nach Lane, ungefähr, was die Größe angeht. Sie kennen die Länge. Könntest du das 7-mal an einem Tag umrunden? Und dann schreien sie, spielen die Trompeten, die Mauern fallen, und sie gehen hinein und nehmen die Stadt ein. Das ist also in Gilgal passiert. Werden sie es dann zu einer heiligen Stätte machen? Ist Gilgal ein besonderer Ort für Israel? Ja. Samuel wird später Opfer darbringen, so wie es ist Saul, leider für Saul. Denkt daran, dass Saul Opfer darbrachte, die er hätte es nicht anbieten sollen. Das war bei Gilgal. Es war etwas Besonderes, es galt als heilig seit Down bei Jericho. Es gibt also drei Dinge, die bei Gilgal vor ihnen tatsächlich beginne mit der Eroberung des Landes und dem Angriff auf Jericho. Gott stellt sie in Gilgal beiseite und sie werden irgendwie holen sie sich ihre Lager gerade. Archäologie und Jericho 22, 17 bis 28, 32. Was ist nun passiert? Die Mauern von Jericho stürzen ein. Sie laufen siebenmal um Jericho herum, sie schreien, die Trompeten werden geblasen und die Mauern fallen ein. In den 1930er Jahren gab es einen Archäologen namens John Garstang, der hinüberging, und er war Ausgräber in Jericho und grub dort viele, viele Saisons lang. Er fand die spätbronzenen Mauern. Ja, er fand, dass die Mauern von Jericho nach außen fielen, genau wie es die Bibel sagt. Als ich in der Sonntagsschule aufwuchs, zitierten sie Garstang, der größte Ausgräber der Archäologie von Jericho. Sie sagten uns, schaut euch das an, Garstang gründen die Mauern von Jericho fielen, genau wie es die Bibel sagt. Die Archäologie beweist, das Bibel. Garstang stellte fest, dass die Wände nach außen einstürzten. In den 1960er und 70er Jahren gab es plötzlich eine Frau namens Kathleen Kenyon. Eigentlich nennen sie sie Dame Kenyon, sie ist Britin, weißt du, Britin, sie sind immer ein bisschen schlauer als alle anderen. So nennen sie sie Dame Kenyon und sie hat in Jericho für viele, viele Jahreszeiten. Eigentlich hat sie dort 20 Jahre lang gegraben. Sie ist die Chefausgräberin von Jericho. Sie schrieb viele Bücher Jericho ausgraben etc. Sie entdeckte, dass das, was Garstang seine spätbronzenen Mauern nannte, die zur Zeit Josuas entstanden sein mussten, sie feststellte, dass diese Mauern wurden von Garstang falsch datiert und er verfehlte sie um 800 Jahre. Anstatt dass diese Mauern da gewesen wären, als Josua hindurchging, wären diese Mauern zurück in der Zeit von Abraham, Isaac und Jakob. Also sagte sie, dass die Mauern falsch datiert seien und dass sie zu dem Schluss gekommen sei, dass es zur Zeit Josuas keine Mauern um Jericho gegeben habe. Sie kam zu dem Schluss, dass es während der späten Bronzezeit keine Mauern um Jericho gab, sondern dass die Mauern, die gefunden wurden, aus der frühen Bronzezeit stammen, die in die Zeit von Abraham, Isaac und Jakob zurückreicht. Beweist die Archäologie also, das Bibel. Was macht nun die Archäologie? Hier widerlegt es die Bibel. Beweist die Archäologie, dass Bibel oder die Bibel widerlegen und das wirft die Frage auf. Und siehe da, da ist ein Typ namens Bryant Wood und er kommt aus den 1990er Jahren. Jetzt, wo sie aktueller sind wie in die 90er Jahre, wird das eine bessere Information sein als etwas aus den 60er oder 70er Jahren. Alles aus den 60er und 70er Jahren hat es geschafft, o irren Sie sich, oder? Es ist alt, wirklich alt. Also muss alles Alte falsch sein. Fragen Sie einfach Al Gore. Kathleen Kenyon ist übrigens gestorben. Als ich auf dem College war, war ich in einem Studiengang für Elektrotechnik und wir haben all diese Labore gemacht. Waren Sie schon einmal in einem Laborkontext, in dem Sie mathematisch wissen, wie Ihre Daten aussehen sollten? Sie wissen, was Sie gerade in dem Experiment getan haben, und Sie wissen, was Ihr Experiment herausgestellt hat. Weißt du, was Fudge-Faktoren sind? Das sind Dinge, in denen wir sehr gut geworden sind. Ich weiß nicht, wie ihr sie heute nennt. Wir nannten sie Fudge-Faktoren, und im Grunde ging man ins Labor und wusste, was es sein sollte, und man wusste, was man bekam. Und man sagte, Mann, wir haben es vermasselt. Wir müssen das Ding zum Laufen bringen. Und was sie also getan haben, ist, dass sie diesen Fudge-Faktor gemacht haben und sie haben ihr Labor zum Laufen gebracht. Unser Labor hat genau richtig getroffen jederzeit. Das macht man in der Wissenschaft nicht, oder? Nein, nein, es ist Elektrotechnik, es ist nicht wirklich Wissenschaft. Aber wie auch immer, ich bin hier nur künstlich. Haben Sie jemals Daten verwendet, um Ihre Theorie zu untermauern und zu ignorieren andere Daten, die Ihre Theorie nicht stützen? Es stellt sich heraus, dass Bryant Wood, jetzt, da Dame Kenyon gestorben ist, ihre Daten untersucht hat und herausgefunden hat, dass sie, als sie sagte, dass es dort keine Mauern gab und das Datum der Mauer aus der falschen Zeit stammte, nur Daten zitierte, die ihre Theorie stützten. Gab es eine ganze Reihe von Daten, die ihrer Theorie widersprachen, die sie ignorierte? Ja. Er fand diese Daten und sagte, oh, schau dir das an, sie hat das einfach ignoriert. Die Töpferei, diesen Friedhof da draußen, auf dem Menschen begraben wurden. Gibt es auf dem Friedhof in der Nähe, wann Menschen starben und wann das geschah? Bryant Wood hat also gezeigt, dass einiges davon falsch ist. Er geht zurück und sagt, dass diese Mauer von Garstang korrekt datiert wurde, oder so ungefähr, und es müsste eine späte Bronzezeit sein. Also stellt sich die Frage, ob die Archäologie die Bibel, widerlege die Bibel, oder werden diese Dinge diskutiert? Alle 10 oder 20 Jahre ändern die Wissenschaftler ihre Meinung darüber. Es gibt diese große Debatte über diese Sache. Alles, was ich damit sagen will, ist, dass man wirklich vorsichtig sein muss, wenn jemand aufsteht und sagt, die Archäologie beweist die Bibel. Da muss man sehr vorsichtig sein, denn ich könnte Ihnen eine Reihe von Stellen zeigen, an denen Archäologen sagen, nein, Archäologie widerlegt die Bibel. Was ich damit sagen will, ist, dass es Wissenschaftler gibt, die mit historischem Material arbeiten, haben sie alle Daten. Sie haben nicht alle Daten. Haben sie ihre eigenen Theorien. Arbeiten bestimmte Archäologen fast absichtlich daran, die Bibel zu widerlegen. Argumentieren andere, versuchen sie zu beweisen, dass Bibel. Alles, was ich damit sagen will, ist, seid vorsichtig, Archäologie ist eine Kunst und eine Wissenschaft. Man muss also vorsichtig mit den Daten umgehen. Wenn Sie gute Archäologie wollen, was tun Sie? Sie nehmen Dr. Wilsons Kurs über Archäologie und er wird Ihnen die Wahrheit sagen. Dr. Wilson lehrt Archäologie hier. Gibt uns die Archäologie also die Wahrheit? Alles, was ich dann tue, ist, Fragezeichen daneben zu setzen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie der Archäologie nicht zu viel Gewicht beimessen. Die Archäologie verändert sich im Laufe der Epochen. Wir bekommen immer mehr Daten. Wir lernen, die Dinge im Laufe der Zeit anders zu interpretieren, einen Zeitraum von Zeit. Sie sind viel wissenschaftlicher geworden, die Kohlenstoff-14-Datierung ist viel, viel genauer geworden als noch vor 20 Jahren. Phebalatlar-Entdeckung 28, 33 bis 33, 56. Hier ist eine, die passiert ist, ich glaube, es war in den 90er Jahren. Ich finde das wirklich cool. In Israel gibt es diesen Ort, der Berg Ebal. Manche Leute nennen es MT. Erglatze, aber das mag ich nicht. So heißt es Ebal. Der Berg Ebal und der Berg Gerizim, das sind zwei Berge. Die Juden, als sie mit Josua eintraten, das Volk, das die Flüche rezitierte, der Berg Ebal und der Segen war auf dem Berg Gerizim. B. Zwischen dem Berg Ebal und dem Berg Gerizim gibt es ein Tal, und in diesem Tal befindet sich Sichem. Erinnert sich noch jemand an Sichem? Es ist der Ort, an dem die Frau am Brunnen in Johannes 4 stattfand. Erinnert sich noch jemand an Jesus und die Frau am Brunnen? Das war in Sichem. Zwischen dem Berg Ebal und dem Berg Gerizim gibt es also, das ist es, Ort Sichem genannt, wo die Patriarchen gingen und wo Jesus ging später. Ich war in Sichem. Als ich das letzte Mal in Sichem war, habe ich Fotos gemacht. Was ist nun das Problem, wenn ich Fotos mache? Mache ich Bilder in drei Dimensionen? Sie sind 360 Grad. Normalerweise gehen die Leute hinauf und da ist ein steinernes Denkmal, und sie machen ein Foto von dem steinernen Denkmal. Aber weil ich Panoramen mache, mache ich das auch 360°. Also habe ich dort Fotos von dem Steinding gemacht und dann habe ich überall Fotos gemacht. Aber während ich überall Fotos machte, machte ich ein Foto von diesen Wäldern hier drüben und wusste nicht, dass da ein Haufen arabischer Soldaten in diesen Wäldern saß und mir beim Fotografieren zusah. Ich habe gerade ein Foto von ihnen gemacht, wie sie sich im Wald verstecken. Ist das cool? Das ist nicht cool. Also auf einmal fertige ich meine 6 Bilder mit meinem Weitwinkelobjektiv herum und plötzlich, aus dem Gebüsch und dem Wald an den Seiten kommen diese 6 Typen heraus, arabische Typen, die Maschinengewehre tragen. Das ist Ärger. Und so kommen sie hoch und du machst Fotos. Du hast Fotos gemacht und sie flippen wegen meiner Kamera aus. Ich denke, ich hoffe, sie stehlen nicht meine Kamera oder zerschlagen meine Kamera. Tun, weißt du, was ich meine. Ich komme den ganzen Weg hinüber, um Fotos zu machen. Zu meinem Glück, oder besser gesagt zu meinem Glück, gab es einen Missionar aus Eman. Er hatte 10 Jahre in Eman, Jordanien verbracht. Er konnte fließend Arabisch sprechen. Mein Kumpel springt diesen Jungs in den Weg und beginnt Arabisch, weißt du, Mahasalami, irgendwelchen Sachen. Also fängt er an, sein Ding zu machen und redet mit ihnen. Er sagt ihm, dass es in Ordnung ist, diese Jungs nur ein dummer Amerikaner. Er macht nur Fotos. Er weiß nicht, was er tut. Ich sage, das ist richtig. Ich war wirklich dankbar für ihn. Er sprach mit ihnen, als Missionar. Er sprach mit ihnen auf Arabisch, auf fließendem Arabisch, und wussten sie, dass ich davon ausging, dass sie den Film aus der Kamera gerissen hätten. Reißen Sie die Folie heraus und mach das. Ich ging davon aus, ich hoffte nur, dass sie mir meine Kamera nicht wegnehmen würden. Sie haben nicht einmal meine Kamera geöffnet. Sie ließen mich gehen. Er sprach darüber. Ich holte die Kamera und wir sagten, lass uns sofort zurück zum Bus gehen. Wir haben genug von Sichem. Jetzt, auf Mt. Ebal, das ist in den 90er Jahren, die Archäologen auf dem Berg, wo die Flüche gelesen wurden. Da war ein Altar, da war ein Hügel, und die Archäologen fingen an zu graben, und als sie anfingen, zu graben, fanden sie einen riesigen Altar. Keines davon Kleinaltäre wie in Beersheba, sie wissen schon, so hoch und so groß. Das ist ein riesiger Altar aus unbehauenem Stein, zu dem eine Rampe führt. Nun, was sagt Ihnen das? Aus unbehauenem Stein mit Rampe. Haben die Kanaaniter ihre Altäre aus unbehauenen Steinen oder aus behauenen Steinen gebaut? Dies ist unbehauener Stein. Sollten die Juden Altäre aus unbehauenen Steinen bauen? Sollten die Juden zu ihrem Altar hinaufsteigen? Keine Stufen. Sie sollten Rampen zum Altar errichten. Ratet mal, hier gab es eine Rampe mit unbehauenen Steinen. Frage, ist das ein jüdischer Altar? Später fanden sie heraus, dass es auf Josua zurückdatiert wurde. Was sie vorschlagen, ist, dass dieser Altar stammt aus Kapitel 8, Vers 30, wo es heißt, Josua baute auf dem Berg Ebal einen Altar für den Herrn, den Gott Israels, wie Mose, der Knecht des Herrn, den Israeliten befohlen hatte. Was sie andeuteten, ist, dass sie tatsächlich den Altar gefunden haben, den Josua gebaut hatte. Nun, sobald jemand sagt, dass er den Altar gefunden hat, den Josua gebaut hat, um dass das die Bibel ist historisch korrekt, was passiert am nächsten Tag? Andere Archäologen kommen dorthin und greifen dieses Ding an und sagen, oh, wurde es auf die falsche Zeit datiert. Sie haben ihn um 300 Jahre verpasst und deshalb ist es nicht der Altar von Josua. Wir wissen nicht, wessen Altar es ist, aber es ist ein großer, alter, hubender Altar da oben. Wird es also eine Debatte darüber geben? Gibt es darüber bis heute Debatten? Sie gehen in der Debatte hin und her. Also alles, was ich werde sagen wir, denke ich, dass es Josuas Altar ist. Ich glaube, das ist von Josua, ich denke, sie haben es richtig gemacht. Aber es gibt eine Menge Kontroversen darüber, und das ist es, was in der Archäologie passiert. Alles, was ich möchte, ist, dass du ein Gespür für Archäologie bekommst. Beweist die Archäologie, das Bibel? Ja. Aber man muss damit sehr vorsichtig sein. Sonst gibt es Archäologie, die die Bibel an bestimmten Stellen widerlegt, und man muss das sortieren. Jeder hat seine Theorien und die Dinge werden falsch datiert, es gibt alle möglichen Probleme. Man muss also vorsichtig sein. Sie lernen mehr über die Kultur, Archäologie ist eine der großen Wissenschaften der Welt. Dinge, die wir über den alten Nahen Osten gelernt haben, aber man muss wirklich vorsichtig sein. Es wird wirklich viel darüber diskutiert. Gibeonitische Täuschung und Allianz 33, 57 bis 34, 47. Jetzt ist Josua in Jericho. Du kannst dort das Tote Meer sehen, Salzmeer, und dann gleich von dort oben ist Jericho. Josua schloss ein Bündnis mit den Gibboniten. Lassen Sie mich hier den Knopf für die Gibboniten, die Stadt von Gibbon, drücken. Erinnerst du dich an die Gibboniten, die in alte Kleider gekleidet waren? Sie brachten altes Essen mit, und sie sagten, wir sind von 1000 Meilen weit weggekommen. Schauen Sie sich all das Zeug an, diese Sandalen waren gut, aber jetzt sind sie alle abgenutzt. Wir wollen ein Bündnis mit euch schließen, weil wir von eurem Gott gehört haben. Wir wollen ein Bündnis mit ihnen schließen. Frage. Kommen sie von sehr weit her? Nein. Sie kommen aus dem Totenzentrum mitten in Israel. Tod, genau das Zentrum Israels, ist dort, wo sie herkamen. Die Juden wussten es nicht. Die Juden haben sich übrigens nie mit Gott beraten und sich mit den Gibboniten verbündet. Südliche Liga 34, 48 bis 35, 26. Was passiert nun, wenn sie ein Bündnis mit den Gibboniten eingehen? Jerusalem, Hebron, Lachisch, einige andere Städte des Südens, 5 Städte, haben sich versammelt und sagen, wir werden die Gibboniten, weil sie ein Bündnis mit Israel geschlossen haben. Also versammeln sich diese 5 Städte des Südens und sie kommen zum Angriff heran Gibbon. Gibbon schreit Josua an. Sie schicken Männer hinunter zu Josua und sagen, Josua komm und hilf uns. Josua wird die ganze Nacht mit seinen Truppen marschieren, und hier wird die Sonne stillstehen. Erinnern Sie sich daran. Hier passiert es. Das ist der Kontext für die stillstehende Sonne die 5 Städte des Südens gegen Gibbon, Josua marschiert die ganze Nacht. Die Wüstenwanderung von Jericho bis nach Michmasch 35, 27 bis 42, 29. Als ich in Israel war, war ich damals etwa 25 Jahre alt. Und ich hatte 2 Freunde, sie waren beide Daves, wir nannten uns DDT. Dave, Dave und Ted, und wir machten Spaziergänge in der Wüste. Das ist also Wüste hier. Wenn du diese Straße passiert hast, siehst du diese Straße hier. Dies wird als Ridge-Route bezeichnet. Sobald du auf die andere Seite östlich der Ridge-Route kommst, ist das alles Wüste. Jetzt wird das gesamte Wasser aus dem Mittelmeer, das hier unten liegt, hierher abgegeben. Sobald man den Grat überwunden hat, ist dies eine Wüste. Es ist wie in Kalifornien, auf der Vorderseite des Berges gibt es Wasser, aber auf der Rückseite des Berges gibt es was? Wüste. Die Wüste ist also hier und wir gingen normalerweise in der judäischen Wüste von Jerusalem bis hinunter nach Jericho. Aber eines Tages beschlossen wir, dass jedes Weichei von Jerusalem bis nach Jericho gehen kann. Es geht nur etwa 20 Meilen bergab. Also beschlossen wir, dass wir werden seid wie Josuas Männer. Wir starten in Jericho, wir werden diese Klippen erklimmen und wir werden die 20 Meilen hier hinüber marschieren. Wir werden nach Mikmasch hinaufgehen, genau wie Joshuas Männer. Es geht übrigens bergauf. Jericho liegt etwa 800 Fuß unter dem Meeresspiegel, das sind etwa 2500 Fuß über dem Meeresspiegel. Man hat also einen Anstieg von etwa 3300 Fuß hinter sich und dann ist man so, als würde man zuerst 1800 Fuß klettern und dann durch die Wüste aufbrechen. Wir waren also, wie soll ich das sagen, ich war wirklich drin, wirklich guter Zustand. Zu dieser Zeit war ich Sportler, ich spielte Basketball für das College und andere solche Dinge. Aber ich war in Topform. Wir waren es gewohnt, in der Wüste zu laufen, also waren wir alle mit unserem Wasser vollgetankt. Wir begannen unseren Aufstieg über diese erste Klippe, die aus diesem Rift Valley herauskam. Wir erklommen die ersten Klippen. Als wir aufstehen, beginnt die Temperatur zu steigen und es wird immer heißer und die Wüste beginnt auf 110 Grad zu steigen. Plötzlich wandern wir durch diese Wüste und übrigens, gehen Sie auf dem Tal oder auf dem Grat. Du läufst immer auf dem Grat. Wir machten das, als wir aus Bethlehem herauskamen, als wir im Tal spazieren gingen, und da war ein 12-jähriges Kind, und das ist die ehrliche Wahrheit. Ein 12-jähriges arabisches Kind sitzt oben auf dem Gipfel. Wir waren etwa 300 Fuß tief in dieser Schlucht. Er fängt an, Steine nach uns zu werfen. Also schauen wir nach unten und zack, bäm. Diese Steine, so dass wir nach oben schauen, diese Kinder, die sich kaputt lachen und diese Steine werfen. Steine, die groß genug sind, um dir den Kopf abzuschlagen. Sie fallen 300 Fuß in die Tiefe, sie treffen, weißt du was? Sie haben ein Problem. Hier ist also dieses Kind, das lacht und drei großamerikanische Jungs, er hat uns festgenagelt. Es wirft Steine, und, rannten wir los, weil wir nicht mehr zu ihm aufsteigen konnten. Dort gibt es Klippen und so machten wir uns auf den Weg. Daraus haben wir eine Lektion gelernt, man läuft nicht in den Tälern. Du wanderst auf den Graten. Jetzt wandern wir also auf den Kämmen durch die Wüste. Wenn man auf dem Grat läuft, bedeutet das, dass man nicht hinüberkommt, man kann nicht einfach auf die Straße springen. Plötzlich geht uns das Wasser aus. Wenn dir das Wasser ausgeht und es 110, 115, 120 Grad hat, wirst du plötzlich dehydriert. Was passiert, wenn sie dehydriert sind? Wisst ihr, ist jemand von euch in Ohnmacht gefallen und kurz bevor ihr ohnmächtig werdet, seht ihr weiße Sterne und alles fängt an, weiß zu werden, und kommt euch näher. Plötzlich gehen wir in der Wüste und die Dinge werden schrecklich weiß und die Vision verschwindet und rückt näher. Du schaust nach oben, und wenn du nach oben schaust, siehst du, dass es diese gibt Viecher mit einer Flügelspannweite von 6 Fuß, die über den Köpfen kreisen. Es stellt sich heraus, dass sie wahrscheinlich wissen, warum sie über ihnen kreisen. Dann schaust du nach oben und erinnerst dich plötzlich an einen Film, den du als Kind gesehen hast und der Die Vögel heißt. Ist es noch draußen? Das Ding ist alt. Also sehe ich diese Vögel. Also sagt Dave, wir müssen nur über diesen Berg 394 rüber und wir marschieren. Ja, wir haben kein Wasser mehr, und es wird wirklich schlimm. Wir gehen den Berg 394 hinauf. Wir erklimmen diesen Berg, wir stehen auf und er sagt, wenn wir nur über den Berg kommen, wird mich Marsch auf der anderen Seite sein, und dann können wir in die Stadt hinuntergehen und etwas zu trinken holen. Also marschieren wir diesen Berg hinauf. Wir kommen auf den Gipfel des Berges und kommen über den Grat, er spricht von Milchshakes, es war schrecklich. Ich war kurz davor, ihn zu töten. Wir kommen über den Gipfel des Berges, wir kommen über den Grat und es gibt keinen Michmasch. Er hat die Karte falsch gelesen. Dann hätten wir ihn fast umgebracht. Wenn man hinausschaut, ist es ein ekelhaftes Gefühl. Habt ihr Respekt vor dem Meer? Hier beugt man sich über den Ozean, nein, im Ernst, man schaut auf den Ozean und man sieht, dass er massiv ist. Wenn ich auf dem Meer reiten würde, wäre ich ein Fleck und es würde mich nur verschlingen. Den gleichen Respekt hatte ich vor der Wüste. Ha, warst du jemals in einer Wüste, wenn du hinausschaust und überall, was du sehen kannst, nur Wüste ist, soweit das Auge reicht. Du fühlst dich als Mensch, als wärst du so mickrig. Plötzlich weißt du, dass du dehydriert bist und du weißt, dass du in Schwierigkeiten steckst. Und er hat diese dumme Karte einfach falsch gelesen, und dann bedeutet das, dass du ins Tal hinuntergehen und den nächsten Berg besteigen und hoffen musst, dass der Michmasch auf der anderen Seite ist. Wir gingen das Tal hinunter, kletterten den nächsten Berg und überwanden den Gipfel. Als wir nach Michmasch kamen und wir waren rübenrot. Alle Leute im Michmasch fragten, wo kommst du her? Wir kamen aus Jericho. Ach! An solchen Tagen geht man nicht durch die Wüste. Es ist heiß heute. Ja, wir wissen, dass es heiß ist. Jericho. Weißt du, niemand kommt aus Jericho herauf. Das macht man einfach nicht. Der Typ lädt uns in seinen Laden ein und sagt, alles, was du trinken willst, meine Freunde, alles, was du trinken willst, kostenlos, es geht auf mich. Also dachten wir, Mann, das ist großartig, ich hatte noch nie einen Araber, der so etwas kostenlos machte. Man muss immer tauschen. Dieser Typ sagte frei. Wir sind wie Helden der Stadt. All diese Leute sind gekommen und sie sind wie diese Amerikaner. Wissen Sie, wir gehen in die Wüste. Sie sagen es dir nicht, also fängst du an, dieses Zeug zu trinken. Dein Gehirn besteht hauptsächlich aus Wasser. Okay. Manche Leute sagen vielleicht Luft, aber meistens Wasser. Was passiert, ist, wenn du dehydriert wirst, schrumpft dein Gehirn tatsächlich, weil es viel Wasser da oben hat. Das ist der Grund, warum du große Schwierigkeiten hast zu sehen. Dein Gehirn kollabiert tatsächlich und auch wenn es sich aus der Höhle deines Kopfes einzieht, wird es dir noch schlimmer. Ich habe keine Migräne-Kopfschmerzen. Das habe ich noch nie, aber man bekommt Kopfschmerzen, die so stark sind, dass man fast von den Füßen kommt. Es tut so weh und man kann es nicht sehen. Es ist nur so, dass dein Gehirn eingebrochen ist, die Höhle deines Gehirns ist immer noch da draußen, dein Gehirn flippt aus. Dann fängst du an, diese Limonade zu schlucken, oder? Sie sagen dir nicht, dass jedes Mal, wenn du dieses Zeug trinkst, dein Körper zusammenbricht, du dehydriert bist und das Wasser nicht annehmen kann, weil du zu viel trinkst. Also alles, was runtergeht, weißt du was? Es kommt wieder hoch. Nun, das ist wirklich, ich würde sagen, das schlimmste Gefühl, weil man stirbt, weil man etwas zu trinken braucht. Alles, was du abgelegt hast, kommt wieder hoch. Wenn du dir die Eingeweide aus dem Leib wirkst und dich fragst, was ist hier los? Ich brauche nur etwas zu trinken, aber ich kann nichts festhalten. Inzwischen bekamen wir also eine freie Fahrt, wir waren die Helden der Stadt, es war schrecklich. Aber wie auch immer, wir kommen nach Hause und machen warme Milch auf einem Löffel. Löffel für Löffel musst du langsam hydrieren. Einige von euch wissen wahrscheinlich mehr darüber als ich. Wir wussten nicht, was wir taten, wir wussten nur, dass keiner von uns irgendetwas bekommen würde, um unten zu bleiben. Also musste man es sehr, sehr langsam angehen, damit der Körper nicht zusammenbricht. Das ist also meine Erfahrung mit der Wüste. Jotzan steht still in Gibbon 42, 30 bis 44, 32. Jetzt sagst du, warum, Hildebrand, erzählst du all diese dummen Geschichten? Nun, ich möchte, dass du an Josuas Männer denkst. Sie fahren von Jericho nach Gibbon, das hier noch etwa 10 Meilen entfernt ist. Die ganze Nacht marschieren sie. Ihr marschiert die ganze Nacht durch, marschiert 30 bis 40 Meilen bergauf, etwa 3300 Fuß Unterschied über 20 Meilen und marschiert die ganze Nacht. Frage, bist du bereit, am nächsten Tag zu kämpfen? Wir reden hier vom Nahkampf am nächsten Tag. Du hast kein Red Bull oder Monster zu trinken. Frage, wirst du bereit sein zu kämpfen? Worum betet Josua dann? Josua betet dann, wie sie kämpfen hier. Josua sagt, Herr, wir müssen diese Jungs schlagen. Geben Sie uns einen weiteren Zeitraum von 24 Stunden am Tag. Hat jemand von euch schon 2 solche 24-Stunden-Perioden durchgezogen? Jetzt möchte ich dich nach der stillstehenden Sonne fragen. Das ist die Richtung, in die wir gehen. Sie marschieren die ganze Nacht und dann bittet Josua um weitere 24 Stunden. Scheint das Sinn zu machen oder wirft das weitere Fragen auf? Gibt es andere Möglichkeiten, die Sache mit der Verlängerung des 24-Stunden-Tages zu betrachten? Ich sage, ich bin mir nicht sicher, ob es in den Kontext passt. Wenn ich Josua wäre, würde ich um einen kürzeren Tag bitten, weil wir gerade 30 Meilen marschiert sind. Übrigens, wenn man nachts in der Wüste marschiert, was ist das Problem? Gehst du nachts so in die Wüste? Die Antwort lautet, nein. Man sagt dir, wie du ziemlich bald lernst, hörst du auf die Traditionen. Wenn sie dir sagen, du läufst nicht im Tal, sondern im Tal. Nun, das haben wir ignoriert und uns fast den Kopf abgeschlagen. Sie sagten uns, dass man nachts nicht rausgehen sollte, weil man das, was nachts passiert, nicht gut beurteilen kann und die Leute von Klippen gestürzt sind. Und am nächsten Tag finden sie sie tot in diesen Schluchten. Du gehst nicht nachts spazieren. Übrigens, kämpfen unsere Truppen absichtlich nachts. Unsere Truppen kämpfen nachts, weil wir nachts wegen dieser Nachtbrillen im Vorteil sind. Ich weiß, dass mein Sohn in Afghanistan war, sowohl in Afghanistan als auch im Irak. Sie gingen auf Nachtpatrouille, weil wir nachts im Vorteil sind, weil wir eine Nachtbrille tragen. Wenn sie diese Nachtbrille nicht haben, haben sie dann ein Problem. Und das ist es, was sie sagen. K-Optionen für stillstehende Sonne 44, 33 bis 52, 54. Wie auch immer, mit Josua und diesem Südfeldzug. Das Gibboniden in ihrer Täuschung kleiden sie sich in diese alten Kleider und bringen altes Essen mit Schimmel mit, ihre Weinschläuche sind alle zerrissen und sie sagen, oh wisst, wir haben dieses Brot frisch aus dem Ofen genommen. Schau, es ist alles schimmelig. Wir kommen von weit her, also schließt einen Vertrag mit uns. Josua, schließe einen Vertrag mit uns. Sie schließen einen Vertrag mit ihnen. Dann rufen sie, wir brauchen jetzt Hilfe. Diese südliche Liga Jerusalem, Hebron, Lachisch, diese anderen Städte greifen uns an. So marschiert Josua mit seinen Truppen die ganze Nacht hindurch und beschreibt in Kapitel 10, Vers 11, wie die Sonne stillsteht. Auf der Flucht vor Israel marschiert Israel die ganze Nacht hindurch, steigt dort auf und greift an, um Gibbon zu schützen. Als sie auf dem Weg hinunter von Bet-Horon nach Azeka vor Israel flohen, schleuderte der Herr große Hagelkörner vom Himmel auf sie herab, und mehr von ihnen starben an den Hagelkörnern, als durch die Schwerter der Israeliten getötet wurden. Macht das Sinn? Mehr von ihnen wurden von den Hagelkörnern getötet als von den israelitischen Schwertern. Das an dem Tag, an dem der Herr die Amoriter Israel übergab, sagte Josua zum Herrn in der Gegenwart Israels. Und das ist es, was er sagt, O Sonne, bleibe still über Gibbon. So stand die Sonne still über einem Horizont und Mond über dem Tal von Ejalon, das ist der andere Horizont. Also steht die Sonne dort drüben still, der Mond steht dort still. So stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden rächte, wie es im Buch Jasharagraf geschrieben steht. Hat jemand von euch das Buch Jasharagraf gelesen? Es ist für nächste Woche geplant. Wo ist das Buch Jasharagraf? Ist es Teil der Bibel? Übrigens, zitiert Josua das Buch Jasharagraf. Diese Geschichte, wenn ihr eine Ausarbeitung dieser Geschichte haben wollt, schaut euch das Buch Jasharagraf an. Wo ist das Buch von Jasharagraf? Niemand kennt. Das Buch Jasharagraf ist verloren gegangen. Übrigens, gibt es in der Bibel viele Bücher, die verloren gegangen sind, aus der Vergangenheit. Die Bibel ist das einzige Buch, das in der Antike herumläuft. Nein, hier erwähnt er das Buch von Jasharagraf, das schon lange verschwunden ist. Niemand hat es in den letzten 3000 Jahren gesehen. Aber Josua hat diese Geschichte anscheinend daraus aufgezeichnet. Die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und ging einen ganzen Tag lang nicht unter. Es hat nie wieder einen Tag wie diesen gegeben, weder vorher noch nachher, einen Tag, an dem der Herr auf einen Menschen gehört hat. Das ist hier eine sehr interessante Aussage. Also, die Sonne steht still, was bedeutet das? Manche Leute sagen, dass dies Joshuas vermisster Tag ist. Dies ist ein Zeitraum von 24 Stunden, in dem die Sonne stillstand. Übrigens, ich frage dich, steht die Sonne still oder dreht sich die Erde? Die Sonne geht auf, weil sich die Erde dreht. Eigentlich muss man also verhindern, dass sich die Erde dreht. Frage, verursacht das Probleme? Die Ozeane würden wie verrückt gehen. Die Erde dreht sich also. Könntest du leichtes Biegen machen? Könnte er das Licht beugen und die Erde so aussehen lassen, als stünde die Sonne still? Ich weiß nicht, wie Gott das gemacht hat, aber immer noch sagen einige Leute, sie haben das in einen Computer eingegeben und der Computer hat festgestellt, dass 24 Stunden fehlen. Mein Problem mit Computern ist, kennen Sie die GIGO-Prinzip für Computer? Müll rein, Müll raus. Sagen Ihnen Computer, was Sie hineingesteckt haben. Alles, was ich damit sagen will, ist, vorsichtig zu sein, wenn man Computer benutzt, um die Bibel zu beweisen. Wenn die Sonne still steht, seien Sie vorsichtig bei der Computerlösung. Will Josua noch 24 Stunden für seine Truppen kämpfen? Was ich Ihnen sagen werde, ist, dass ich glaube, dass seine Truppen todmüde sind. Er bittet um Erleichterung und einige Leute meinen, dass das, was er wirklich verlangt, das Wort dafür ist, dass Stillstand auch mit zum Schweigen gebracht übersetzt werden kann. Was er also verlangt, ist, dass die Sonne zum Schweigen gebracht wird. Seine Truppen werden von der Sonne bedrängt, Die Sonne brennt dort hinunter, und er sagt, Herr, bringe die Sonne zum Schweigen. Übrigens, kommen die Wolken mit den Hagelkörnern herein, und bringen die Wolken die Sonne zum Schweigen. Einige Leute denken also, was dies erfordert, ist das Schweigen der Sonne. Die Hagelkörner, wenn die Wolken kommen, vertreiben die Hitze der Sonne. Die Hagelkörner nimmt man die Kanaaniter raus, kühlt sich alles ab. Das ist es, worum Joshua gebeten hat. Übrigens, sagt der Text hier in der NIV wirklich, dass die Sonne stillsteht. Das passt also nicht. Ich möchte dem Ding eine Chance von 20% oder weniger geben. Oder vielleicht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 15%. Es gibt einen Typen namens John Walton. Er unterrichtet an einer anderen Schule. Ich mag den Namen nicht erwähnen. Es ist ein Ort, der heißt, ich glaube, er heißt in Chicago. Es ist ein Ort namens Wheaton. John Walton lehrt dort. Walton ist ein verrückter Mann, deshalb mag ich ihn so sehr und er kommt mit den interessantesten, faszinierendsten, am besten recherchierten Ideen, die kreativ sind. Er ist ein unglaublicher Gelehrter und ich mag ihn wegen seiner Kreativität und aller möglichen anderen Dinge. Wie auch immer, John Walton untersuchte alte babylonische Omentexte. Das ist kein Scherz, babylonische Omentexte. Was sind nun babylonische Omentexte? Omen sind, wenn man jemanden mit einem Fluch belegt oder so etwas. Die Omen sind schlechte Omen. Habt ihr jemals von schlechten und guten Vorzeichen gehört? Eigentlich seid ihr ja da Salem, also wissen sie wahrscheinlich darüber Bescheid, schlechte und gute Omen. Was er andeutet, ist, dass das, was mit Josua vor sich geht, ist, dass Gott die Sonne hier drüben auf den einen Horizont gesetzt hat, den Mond auf den anderen, damit die Kanaaniter das sehen und erkennen, dass dies ein schlechtes Omen ist. Das ist ein sehr schlechter Tag, um zu kämpfen. Die Kanaaniter flippten wegen der Sonnen- und Mondposition aus und interpretierten das so, als hätten die Götter gegen sie gesprochen und sie seien gebraten, weil die Götter sagten, dass es ein schlechtes Omen gegen sie sei. Seine Einsicht basiert auf diesen Omentexten. Was Josua also sagt, ist, die Sonne hier und den Mond dort zu setzen, gib ihnen ein schlechtes Omen, damit sie laufen und unsere Jungs Erleichterung bekommen. Mit anderen Worten, unsere Jungs werden nicht rausgehen und kämpfen müssen. Dann holt Gott sie mit den Hagelkörnern heraus. Macht das Sinn? Das könnte möglicherweise ein Omen sein, er sagt die Sonne über Gibbon, der Mond über Ejalon und stellt dies als schlechtes Omen dar. Ich mag diesen Vorschlag sehr, es klingt halb verrückt und ist es wahrscheinlich auch, aber ich bin es auch. Also möchte ich dem einfach eine Chance geben. Ich sage nicht, dass es so ist, ich sage, dass ich wahrscheinlich mit der Sonne stillgehen werde. Aber ich mag das, weil es so viele Dinge darüber erklärt, dass seine Truppen müde waren und um Hilfe baten. Können wir dem Ganzen also 5-10% geben? Ich denke, das ist eine interessante Interpretation. Ich denke, es ist möglich, dass es auf diesen alten Omentexten basiert und er auf etwas gestoßen ist. Hannah. Nein, nein, nein. Ich sage das Erste, das ist ein Standard, den die meisten Leute halten. Das sind 80%. Und ich möchte das hier um 15% machen. Ich möchte das hier um 10% machen. Was habe ich gerade getan? 80, 20, 15. Das summiert sich nicht, es summiert sich auf mehr als ein Hundertster. Ich lege mich nur mit dir an. Aber es ist einfach, was ich versuche zu sagen, ist, dass dies wahrscheinlich der Standard ist, und das andere wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber ich finde es einfach faszinierend, weil es Dinge erklärt. Um ehrlich zu sein, erklärt es Dinge, die ich noch nie zuvor erklären konnte und deshalb gefällt mir sein Vorschlag. L. Die Kraft des Gebets 52, 55 bis 54, 08. Schauen Sie sich das an. Kapitel 10 Uhr und 14 Minuten, die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und ging einen ganzen Tag später unter. Es gab noch nie einen Tag wie den es, was ist so einzigartig an diesem Tag? So einen Tag wie diesen gab es weder vorher noch danach. Was ist das Besondere an diesem Tag? Ein Tag, an dem die der Herr hörte auf einen Menschen. Hat Josua gebetet, und Gott hat die Himmel nach Josuas Gebet aufgerichtet. Das ist unglaublich und was ich damit sagen will, ist, was sagt uns dieser Vers? Ist das Gebet wichtig? Verändert das Gebet die Dinge? Macht das Gebet einen Unterschied? Es heißt, dass dieser Tag wie kein anderer Tag war. Gott hörte auf die Stimme eines Menschen und richtete den Himmel nach Josua. Wir nähern uns dem Tag des Gebets, ist das Gebet wichtig? Ja. Du kannst dich an den allmächtigen Gott wenden, Gott hört zu. Er lauschte der Stimme eines Mannes. Das ist unglaublich. Wie ich schon sagte, wir haben 4 Kinder. Meine Kinder hören mir nicht zu. Gott hört mir zu, und das ist unglaublich. Es ist also etwas, worüber man nachdenken sollte. Das ist eine große Passage. Im Buch von Jasharagraph 54, 09 bis 54, 47. Was ist nun mit dem Buch Jasharagraph? Es findet sich in Josua 10 Uhr und 13 Minuten, dem Buch Jasharagraph. Ich versuche nur zu sagen, dass es in der Antike noch andere Bücher gab, die herumschwirrten, andere historische Aufzeichnungen. Josua zitiert das Buch Jasharagraph anscheinend auf dem Bericht von der stillstehenden Sonne. Er sagt, geh rüber und sieh dir die Fußnote hier an, über dieses Buch Jasharagraph. Das Buch ist verloren gegangen, es ist kein inspiriertes Buch, aber sagt es die Wahrheit. Anscheinend sagte Josua, dass dieses Buch die Wahrheit darüber erzählt, wie die Schlacht ausgegangen ist. Aber sind alle Bücher, die die Wahrheit erzählen, von Gott inspiriert? Nicht unbedingt. Josua zitiert gerade dieses Buch und ich finde es interessant. In Nordfeldzug, Jabin König von Heiso 54, 48, 57, 47. Nun, der Nordfeldzug, wir haben den Südfeldzug gesehen, jetzt wird es einen Nordfeldzug geben. Sie haben die 5 Könige des Südens besiegt und jetzt gehen sie in den Norden und treffen auf diesen Kerl, Jabin König von Heiso. Sie werden Jabin besiegen. Du wirst ein paar Jabins sehen. Es gibt Jabin 1, Jabin 2, Jabin 3 und Jabin 4. Es gibt wahrscheinlich 20 Jabins in eine Reihe nach oben bei Heiso und im Buch der Richter werdet ihr einen weiteren Jabin sehen, König von Heiso. Hier ist eine Karte und ich werde einfach einen Kreis um Heiso setzen. Übrigens, was ist das? Meer von Galiläa. Kann jemand sehen, sieht das aus wie eine kleine Harfe? Sieht es ein bisschen aus wie eine Harfe. Sie nennen ihn sogar Lake Kinnerat. Kinnerat bedeutet auf Hebräisch Harfe. Also nennen sie es tatsächlich Lake Kinnerat Harfe. Später wurde es als Sigenzaret oder der Meer von Tiberias. Tiberias, ist das ein römischer Name? Schlecht. Okay, wer hängt schon am Sigenzaret herum? Wenn du in der Bibel bist und nicht weißt, was die Antwort ist, welchen Namen gibst du dann? Jesus. Also denken Sie daran, hängt Jesus beim Fischen in der Sigenzaret, Stürme in den Sigenzaret, der die Menschen durch die Sigenzaret. Die Predigt über die Montieren liegt am Sigenzaret, wahrscheinlich genau hier. Also Jesus befindet sich im Sigenzaret. Jetzt ist Heiso ein bisschen, ich weiß nicht, 5 oder 6 Meilen hier oben. Heiso ist die größte archäologische Stätte in ganz Israel. Es sind ungefähr 250 Hektar, glaube ich. Ist das eine Menge Land? 250 Hektar. Das ist groß. Ich meine, nach amerikanischen Maßstäben ist es nicht groß. Wir haben jetzt diese 1000 Hektar großen Obstfarmen und solche Dinge, aber 250 Hektar für eine Stadt wie diese in der Antike sind riesig. Wie groß war Jericho? Ich sagte von hier bis Gasse circa 400 Yards. Jericho marschierst du etwa 7 Mal. Herr Isö, 250 Morgen. Es ist viel, viel größer als Jericho, circa 11 Hektar. Also werden sie hier oben eiserne Streitwagen haben. Der Typ in Herr Isö, Jabin, nimmt seinen Wagen und kommt hier hoch und wo werden sie kämpfen? Sie werden genau hier kämpfen. Es gibt ein riesiges, weites, offenes Tal, in dem die Streitwagen gut fahren können. Dieses Tal wird das Tal der Ha-Megiddo. Das Tal der Ha, Ha bedeutet Hügel von Megiddo. Das Tal der Ha-Megiddo, du sagst das ganz schnell auf Englisch und du bekommst das Tal von Armageddon, Ha-Megiddo, dem Tal von Harmageddon. Das ist genau der Punkt, an dem Armageddon ist. Das schauen wir uns später noch genauer an. Dies ist das Tal von Harmageddon. Megiddo ist genau hier. Das ist also der Ort, an dem sie den Kampf austragen. Joshua steigt auf, gewinnt er. Joshua gewinnt immer, naja, nicht immer. Aber er besiegt sie. Sie gehen hinauf nach Herisö, sie brennen die Stadt nieder, Joshua nimmt Herisö nieder. Herisö ist die große Stadt im Norden. O2 Probleme, KI Niederlage 57, 48 bis 59, 17. Also machten sie den Süden, sie machten den Norden, und was nun? Sie haben zwei Probleme. Joshua wird mit zwei Problemen konfrontiert sein. Dies sind erhebliche Probleme. Er wird zu Ai gehen. Ai ist die kleine Stadt. Joshua wird hier unten in der Nähe der Gegend von Gilgal-Jericho sein, hier unten im Canyon. Ai wird sich genau dort befinden. Er wird nach oben gehen und gegen Ai kämpfen, aber was passiert? Er schickt seine Spione hinauf und die Spione sagen, die Stadt Ai, sie hat nur 200 bis 300 Mann da oben, das ist keine große Sache. Nimm nicht die ganze Armee Israels dort hinauf, Josua. Schicke einfach ein paar tausend Mann und wir werden Ai in die Luft jagen. Es ist kein Problem, es sind nur 200 bis 300 Mann da oben. Gebt uns 2.000 Mann, und wir werden es ruhig angehen lassen. Hast du die Arroganz da gesehen? Wer gewinnt die Schlacht? Wir gewinnen die Schlacht, wir sind gut genug, wir haben das unter Kontrolle. Sie schicken ihre 2000 bis 3000 Männer nach Ai und raten sie mal, was passiert. Sie erleiden ihre erste Niederlage. Hat jemand von euch schon einmal Sport getrieben? Du gehst in deine Saison und hast deine erste Niederlage. Ist die erste Niederlage ein Killer? Es nimmt dem Team einfach den Wind aus den Segeln. Du weißt, dass du aufgeregt bist? Du wirst rausgehen und sie rausblasen und dann machst du deine erste Niederlage, das ist verheerend. Wie auch immer, sie steigen auf, sie bekommen ihre erste Niederlage von Ai, einer kleinen Stadt, Diaazi. Ai ist so klein, wenn man nach Ai geht, kann man etwa einen Stein umwerfen die Spitze, so klein ist sie. Ich meine, ich spreche vom Quad, ich spreche weniger als vom Quad. Es ist eine kleine, sehr kleine Stadt, Ai, obwohl wir nicht genau wissen, wo sie liegt. Es gibt eine große Debatte über seinen genauen Standort. Die Sünde von Peachan 59, 18 bis 66, 14. Was war das Problem? Achan sündigte. Achan sündigte und es gab Sünde im Lager. Erinnern Sie sich an Achan. Er ging nach Jericho und stahl etwas Gold und ein babylonisches Gewand. ein babylonisches Gewand und Gold, und was tat er? Er nahm es mit in sein Zelt und was tat er? Er vergrub es unter seinem Zelt und versteckte es. Was sollte mit all dem Zeug aus Jericho geschehen? Das ganze Zeug aus Jericho war Herren, es sollte dem Herrn geweiht sein. Alles sollte vor dem Herrn verbrannt werden. Der Reichtum von Jericho, das Gold und Silber, sollte in die Schatzkammern des Herrn übernommen werden. Jericho war Israels erstes Was. Es war ihr erster Sieg im Land und Gott sagte, von deinem ersten Sieg bekomme ich die ganze Beute. Der erste Sieg war Jericho, deshalb war Jericho so besonders. Es war der erste Sieg im verheißenen Land und Gott sagt, Jericho gehört mir, das Ganze kommt zu mir. Achan hat einen Teil der Güter gestohlen und so gibt es Sünde im Lager. Gott weiß, dass es dort Sünde gibt. Sie ziehen hinauf, um gegen Ai zu kämpfen. Gott sagt, ich bin nicht mehr bei dir, du bist auf dich allein gestellt. Also verlierst du. Beachten Sie, dass Sie das loswerfen, um herauszufinden, wer es getan hat. Sie kommen zurück und sagen, Gott, was ist hier los? Joshuas Kommentar ist sehr interessant. Lassen Sie mich einfach mit diesem Ding mit Achan arbeiten. Sie werfen das Los und das Los fällt auf Achan. Achan sagt, okay, ich habe das Gewand gestohlen, ich habe das Gold gestohlen und ich habe gesündigt. Sie töten Achan, aber sie töten auch Achans Familie. Nochmals, als Amerikaner machen wir alles als Individuen. Wir sind Individuen und alles wird individuell gemacht. Einige Leute versuchen, den Grund, warum die Familie getötet wurde, zu mildern, indem sie sagen, dass die Familie wusste, dass er diese gestohlenen Gegenstände in der Erde vergraben hatte. Die Familie war also teilweise dafür verantwortlich, weil sie es niemandem erzählte. Diese anderen Jungs gingen hoch und wurden dafür getötet. Die Familie war also teilweise schuldig, weil sie wusste, was ihr Vater getan hatte. Das gehört dazu. Eine andere Möglichkeit, dies zu betrachten, ist durch die Linse der Unternehmenspersönlichkeit. In der amerikanischen Kultur ist jeder Mensch individualisiert. Ich tue, alles bin ich und selbstbezogen. In anderen Kulturen ist es ist ein sehr Wir-Kultur. Schauen Sie sich die Einheiten an, in anderen Kulturen sind es keine Individuen, in anderen Kulturen sind Einheiten Familiengruppen oder Clans oder Stämme. Das heißt also, Unternehmenspersönlichkeit. Dort ist es ist eine Art Corporate-Mentalität. Es ist sehr ausländisch zu unserem Denken als Amerikaner, aber es ist sehr wichtig, wenn sie re funktionierend andere Kulturen zu verstehen, wer sehen sich als Gruppe. Also, dass es möglicherweise was hier geht es weiter. Ich spreche nur davon, dass Achans tont wird und die Familie es hilft, wenn man die Familie als Einheit. Jetzt, dass er sagt nicht, beachten Sie, was einem sagt, ist da es ist eine Beziehung zwischen Individualität und Unternehmerischkeit. Was ich tun zu wollen, ist gewissermaßen von der Individualität Abstand zu nehmen und zu sagen, dass es Corporateness ist daran beteiligt. Nun, das tut es nicht, das bedeutet nicht jedes Mal und in jeder Situation ist es immer unternehmerisch. Was ich sage, ist es ist nicht immer so oder so, aber als Amerikaner haben wir sogar die Vorstellung von Corporateness. Das heißt, was Zweig versuche, mit. Aber haben wir als Amerikaner die Vorstellung von Corporateness? Did das Amerikaner kämpfen gegen die Deutschen in Weltkrieg 2? Und so bezeichnen wir das als eine Art Gruppensache. Das ist also individuell versus unternehmerisch. Das heißt, ich sage es nicht, es ist immer so oder so. Aber das muss man arbeiten, sie zwischen den beiden. Ich denke, eines der anderen Probleme, wann sie ging gegen Ai, war diese Vorstellung von Gewöhnung. Sie davon ausging, dass Gott auf ihrer Seite war und dass Gott berechenbar sei. Gott ist immer auf unserer Seite. Wir das jüdische Volk. Wir Ri das auserwähltes Volk. Gott ist immer auf unserer Seite. Er es ist immer gegen die Kanaaniter. Deshalb wird Gott berechenbar. Das wurde zu einem echten Problem. Anstatt jede Situation zu erkennen, ist eine individuelle Entscheidung und so überträgst sie jede einzelne Entscheidung Gott und sagten vielmehr, oh ja, natürlich. Ter geht davon aus, dass Gott mit uns ist. Warst du jemals in Gemeinden, die dieses Konzept haben, dass Gott mit uns in dieser Gemeinde ist? Sie gehen immer davon aus, dass Gott mit ihnen ist und im Gegensatz zu anderen. Ich glaubst du, wir müssen wirklich vorsichtig sein mit der Annahme, dass Gott mit uns ist. Damit zogen sie in diesem Fall hinauf, um gegen Ai zu kämpfen, und Gott war nicht mit ihnen. Warum war er nicht bei ihnen? Weil sie hatten die Sünde im Lager. Sie hatten Sünde im Lager und so sagt Gott, no. Was? Es ist interessant, dass die Menschen sündigen und dann gibt Josua Gott die Schuld. Josua sagt, oh Gott, warum sind wir jemals über den Jordan gekommen? Ich wünschte, wir hätten nicht auf das Jordan. Wer hat so etwas übrigens schon gesagt? Ich wünschte, wir hätten es getan nicht auf das Jordan, dass wir auf der anderen Seite übernachtet haben. Isname, das ist genau das, was die Israeliten besagte, als sie aus Ägypten kamen. Wir wollen zurück nach Ägypten, wo es Porree, Melonen, es neint Wasser. Joshua verbalisiert das gleiche Ding und die das Problem ist, tut es das Sünde von eins Person die gesamte Gemeinschaft beeinflussen. Haben Sie das schon einmal erlebt? Lassen Sie mich eine Illustration eines Pastors. Ich hatte einen befreundeten Pastor, der tatsächlich einer meiner Schüler war. Ich lehrte ihn das Buch der Psalmen und er war dann Jahre später mein Pastor. Er war ein wirklich toller Kerl. Er hatte 5 Kinder. Er in eine kompromittierende Situation geraten sind und Unsittlichkeit begangen mit jemandem in der Kirche. Ich ist das ein Problem. Jetzt ist er also erwischt mit diese anderen Frauen, er hat 5 Kinder und eine Frau. Betraf das die ganze Kirche. Also, was ich sage, wirkt sich die Sünde auf die Gesellschaft aus. Hier tat Achan die Sünde und sie betroffen das körperschaftlich Gruppe. Die Sünde eines Menschen wirkt sich auf andere aus. So ist auch das ist einfach das Achan Sünde. Juhabe dessen muss man sich bewusst sein. Wie soll ich sagen, wir sind nicht nur einzelne Murmeln, die durchs Leben gehen. Wir miteinander verbunden sind und die Sünde einer Person und wirkt sich auf den Konzern aus. Beeinflussen dich die Sünden deiner Eltern? Hast du betreffen Sünden deine Eltern? Es gibt also dieses Hin und Her zwischen das Individuell und das Gemeinschaft und das bekommen wir auch heute noch. Efgibeonitische Täuschung 66, 15 bis 68, 25. Jetzt es gibt die Gibeonit-Täuschung. Hier das ist die zweite Situation, die ein Problem darstellte. Künstliche Intelligenz war eines der großen Probleme. Das zweite war das Problem der Situation mit Gibbon. Gibbon hatte diese List, dass sie von sehr weit her kamen. Sie trugen alte Kleider, sie trugen Sandalen, die abgenutzt waren, ihr ganzes Essen war verschimmelt. Sie kamen zu Israel und sie sagten, wir wollen einen Vertrag mit euch machen. Israel dachte, sie kämen von sehr weit her, obwohl sie in Wirklichkeit aus wo. Sie befanden sich mitten in Israel. Das ist es, was ich verschwinde damit. Seien Sie vorsichtig mit No-Brainers. Mit anderen Worten, Sie tun Gott nicht fragen müssen, weil die Antwort so offensichtlich ist, dass man es nicht tut, ich muss fragen. Dann Kapitel 9, Vers 14 hier. Es was es sagt, es das ist ein interessanter Kommentar. Die Männer von Israel probierte ihre Vorräte, fragte aber nicht den Herrn. Sie nahmen Stichproben aus ihren Vorräten und sah, dass sie alle verschimmelt und alt waren, aber sie fragten den Herrn nicht. Als sie den Herrn nicht fragten, machten sie einen großen Fehler. Sie schlossen einen Vertrag mit der Gibboniten. Das taten sie, ich frage Gott nicht danach. Etwas, das schien so offensichtlich zu sein, stellte sich als ein wirklich großes Problem für sie heraus. Na und Zwieg sage, dass du Gott vertrauen musst, Eindeutigkeit eines jeden Augenblicks und in jede Entscheidung. Hat jemand von euch Entscheidungen getroffen, die eigentlich eine totale Katastrophe sein würden, und sie haben sich als eines der besten Dinge herausgestellt, die es gibt? Ist es ihnen passiert? Haben sie jemals eine Entscheidung getroffen, bei der sie dachten, es sei offensichtlich, was zu tun ist, und als man in die Situation kam, stellte sich heraus, dass es wirklich schrecklich war? Wehut Zwieg sage, wir tun es nicht, ich kenne die Zukunft nicht. Wir tun weiß nicht, wann etwas, das so gut aussieht, kann sich als das Hässlichste auf der Welt herausstellen. Etwas, das sieht schrecklich aus, kann sich als gut herausstellen. Wir hängen sie von Gott ab, weil wir don ich kenne die Zukunft nicht. Jede Entscheidung muss so formuliert werden. Die Gibeoniter schlossen einen Vertrag mit Israel. Israel machte sie zu Holzfällern und Wasserträger. Also sagten sie, okay, wir haben einen Fehler hier, aber ihr Jungs haben ich muss uns jetzt dienen. So wurden die Gibeoniter als Holzfäller und Wasserträger nach Israel adoptiert. Sie wurden eine Art Diener Israels, indem sie ihr Holz schnitten und ihr Wasser trugen. Erteilung des Bodens 68, 26 bis 73, 07. Jetzt haben wir ich habe noch etwa 12 Minuten und wir habe ich muss diese Landteilung machen. Ich werde schlagen sie einfach schnell zu. Und da es 4 Stämme ich will dich wissen. Es gibt 6 Städte, die sie kennenlernen möchten. Nao, übrigens, wo findet ihr diese Karten? Diese Karten sind alle in den PowerPoints zu finden. Laden Sie sie herunter. Das sind also im Grunde 4 Stämme und 6 Städte und dann ich gerade wollen, um sie zu durchlaufen. Sehen Sie zunächst die Türzmeer, das Salzmeer. Zeichnen Sie eine Linie direkt von der Spitze des Toten Meeres und welche Stadt treffen Sie genau hier, direkt gegenüber von der Spitze? Jerusalem. Okay, das so können Sie Bild Jerusalem. Welcher Stamm ist nördlich von Jerusalem? Benjamin. Warum ist Benjamin wichtig? Wer wird kommen von Benjamin? König Saul. Der erste König Israels stammt aus Benjamin. Jerusalem liegt also direkt an der Grenze, westlich von die Spitze des Toten Meeres. Benjamins im Norden. Dieser Stamm ist Benjamin. Welcher Stamm befindet sich im Süden? Juda. Warum ist Juda wichtig? Wer ist aus Juda? David. Also Davids von hier unten, Sauls von hier oben in Benjamin. Na und ist die Beziehung zwischen Juda und Benjamin? Juda liegt im Süden, Benjamin sitzt direkt darüber. Jerusalem ist auf die Grenze zwischen den beiden, Norden und Süden. Lassen Sie mich hier einfach zu einer anderen Karte springen. Dort ist Jericho, was die Städte angeht, sieht man Jerichos nördlich des Türzmeer nur ein bisschen. Eine weitere Stadt ist Gibbon. Siehst du Gibbon nördlich von Jerusalem, ein wenig westlich. Sie können also und bekam Jericho und Gibbon. Gibeons eine Stadt von die Gibboniten. Und schließlich Jerusalem und Jerusalem es hier drüben. Ich möchte nur, dass du dich an diese großen Städte in Israel gewöhnst. Jerusalem, Jericho, Gibbon, das sind Großstädte. Sie können auch kennen sie diese beiden Stammesgebiete sind Juda und Benjamin. Hier ist der Stamm Juda. Siehst du das Türzmeer hier und wo ist Juda? Juda liegt direkt neben das Türzmeer. Also es Linien nach oben mit das Türzmeer auf das Osten. Das ist der Stamm Juda westlich des Toten Meeres. Oben in der hier nach Norden es, wo Jerusalem gerade gegenüber dem Kopf des Türzmeer nur etwa 20 Meilen oder so. Was südlich von Jerusalem? Die Stadt Bethlehem. Bethlehem, Wettenmittel Haus von, Lehm Mittelbrot, Haus des Brote es Bethlehem. Vhos ab Bethlehem. Don gib mir dieses Mal nicht Jesus. Wer's aus Bethlehem? David. Davids Heimatstadt ist in Bethlehem. Jesus wird in Bethlehem geboren nach Micha 5.2. Davids aus Bethlehem. David wird Jerusalem einnehmen, übrigens. Dann ist Hebron hier unten. Sie ist Königin des Südens. Das ist wie in Atlanta. Hebron ist wie Atlanta, die Königin des Südens. Hebron war der Ort, an dem Abraham vergraben Sarah. Erinnern Sie sich an all das mit Abraham, der in Hebron ist. Dann gibt es nur noch eine Stadt und dann ich glaube, wir haben es eingekreist und das ist Beersheba, klingt wie Beersheba. Beersheba ist hier unten. Da steht Bier. Hat jemand jemals gehört, dass es als Beersheba gesagt wurde? Beersheba, dies wenn ich jünger war, das so wurde es ausgesprochen. Beersheba. Bier Mittelgut von, Shiva Mittel 7. Es bedeutet also sieben Brunnen. Also Beersheba ist die südliche Grenze Israels. Diese Stadt hier unten ist also die südlichste Punkt in Israel. Beerschebas zum Süden im Negev. Übrigens, siehst du, dass diese Reihen sich auf einer Route auf. Es handelt sich um eine Hauptstraße, die durch den Norden und die Süden. Es gibt eine Major Ridge Route dorthin. Und es gibt also Jerusalem, Bethlehem, bis hinunter nach Hebron, und hier unten dort unten es ist eine Straße, das läuft wie Strecke 1a in Venam. Also, jetzt ist nördlich von Benjamin das Stamm der Ephraim. Ephraim ist wie Juda in das Süden. Ephraim ist in das Norden. Es das große Stamm. Das ist der Schaltplan, den Sie wahrscheinlich lernen müssen, okay. Judas neben das Tote Meer Benjamin ist auf dem Gipfel von Juda, Ephraim ist oben von Benjamin. Macht das Sinn? Nun, wo ist der Stamm Dan? Dan ist hier draußen, aber wer's hier draußen entlang der Küste? Philister. Was machen Philister mit Juden? Tötet sie. Also zog Dan in die Norden, der nördlichste Punkt. Der Stamm der Dan, der hier war, bricht zusammen. Der Stamm zerfällt in eine einzige Stadt. Das wird die nördlichste Stadt. Der Stamm der Dan zieht nach Norden, weil sie es nicht tun, ich will nicht von den Philistern verprügelt werden. Es Krieg 73, 08 bis 76, 12. Jetzt haben wir, ich werde das durchschwirren. Die nächste Diskussion wird mit Krieg zu tun haben. Das muss schnell gehen. Ich weiß, dass es eine Menge Dinge gibt, die tagelang damit diskutiert werden könnten, aber wir sprachen über den Heiligen Krieg oder Herren. Hörem Bedeutung gewidmet das Herr zerstört, dem Herrn verbrannt, dem Herrn geweiht das Herr. Das passiert. Das Herrem, die Zerstörung, die Männer und Frauen, Kinder und Tiere ist das, was in Jericho. Den Israeliten wurde gesagt, sie sollten ihnen eine Chance auf Frieden geben. Sie sollten in die Stadt kommen und sag, ihr könnt euch uns unterwerfen, und wir haben gewonnen, dich nicht zerstören. Du hast Frieden. Grundsätzlich stellt sich die Frage nach viele Leute, und das ist wirklich ein hartes Ding, wie Dose Gott vernichte diese Städte, wenn Männer, Frauen, und Kinder, sogar das Tiere werden getötet. Zwieg bin mir nicht sicher, ob wir haben die Antworten für alle von dies ist nur eines der Prinzipien, dass Gott das Land Kanaan richtet. Für 400 Jahre Gott sagt, er habe die Menschen her eingelassen, Gerechtigkeit der die Amoriter erhoben sich weiter und Gott hat sie 400 Jahre lang verschont. Nach dass Gott vor 400 Jahren Israel schickt, um sie zu vernichten. Also, Israel wird zu einem Werkzeug Gottes, um diese Kultur zu zerstören, weil diese Kultur so böse war. Sagt Gott es SA-Urteil. Mit anderen Worten, Israel ist da hineinzugehen und diese Kultur zu zerstören als Urteil über die Amoriter, weil ihrer Sünde. So das Nummer 1. Das ist nicht nur Israel einen Krieg mit jemandem zu führen. Nein, das ist Israel ausführend Gottes Urteil auf ihnen. Der zweite Punkt, der hier auftaucht, ist die Folgen sie auf dem Land zurücklassen. Wenn Israel verließ die Kanaaniter, was würden die Kanaaniter im Land mit den Israeliten tun? Sie brachten sie dazu, ihre heidnischen Götter Enset zu beten. Das ist tatsächlich passiert. Israel tat es, sie nicht alle im Land zu vernichten, und einige der Kanaaniter lehrten damals Israel ihr Götzendienst, für den Israel würde später gerichtet werden auf. So sprach Gott, weib sie raus, weil ich tue nicht wollen, dass sie euch anstecken und euch Götzendienst lehren. Israel hat das nicht getan, also ist das ein Problem. Dies ist also der zweite Grund für die totale Ausrottung, so dass keiner von ihnen lehren würde Israel über ihr Götter. Übrigens, letztendlich läuft es darauf hinaus. Wer hat das Vorrecht von Leben und Tod? Ich gehen sie hinaus und fallen sie tot auf die Vorderseite der Bibliothek oder etwas Sonntag. Gott hat das Recht auf Leben und Tod und sie einfach haben ich musste es zu einem bestimmten Zeitpunkt zugeben. Sie haben ich musste mich einfach irgendwie zurückziehen. Wir Menschen tun es nicht haben dieser Ruf. Das Herem wurde selten praktiziert. Es wurde in Jericho, Ai und Heisö praktiziert. Vielleicht an ein oder zwei anderen Orten, aber in Israel wurde es selten praktiziert. Sie haben also man muss vorsichtig sein. Nun werden einige Volk denken sie an die Herem praktiziert wurde, Israel Heremede alles und alles zerstört. Nein, eigentlich waren es nur drei Plätze und da musste man vorsichtig sein vergrößernd es ist zu viel. T3 Ansichten über den Krieg, Widerstandslosigkeit 76, 1381, 07. Jetzt möchte ich als nächstes schlagen, Krieg, wozu ist er gut? Ich überwann würde an die du jemals denkst ist Krieg wie legitim? Ist Krieg jemals legitim? Was wärst du bereit zum Sterben schön? Dann noch eine Frage, wofür wärst du bereit zu töten? Würdest du tatsächlich jemanden töten? Auf welcher Grundlage würdest du jemanden töten und wie denkst du über den Krieg? C1 Akademiker entscheidet über diese Fragen. Normalerweise gibt es im akademischen Umfeld Menschen, die den Krieg gutheißen oder ablehnen. Sie schieben in der Regel Friede. Akademiker, sind sie in der Regel Kapitalisten oder Sozialisten? Die UN-Varsity, zu der ich ging, war hauptsächlich Sozialisten. Na und Zwieg sage, dass ich denke, dass diese Dinge sehr kompliziert sind. Lassen Sie mich kurz darauf eingehen. Was hat Jesus gesagt? Was ist die widerstandslose Position? Die widerstandslose Position sagt im Grunde Folgendes, du gehst als Sanitäter oder Seelsorger in die Armee. Ich habe gewonnen keine Waffe in die Hand nehmen, um jemanden zu verletzen, sondern ich wird als Sanitäter oder Seelsorger einziehen, um zu heilen. Also gehen Sie zum Militär als Sanitäter oder Seelsorger. Basierend auf dieser Aussage sagte Jesus, halte die andere Wange hin. Wenn dir jemand auf eine Wange schlägt, halte die andere hin. Peter hob das Schwert auf und was geschah? Er hat den Kerl abgeschnitten's Ohr. Was hat Jesus gesagt? Hat Jesus Petrus getadelt, weil er diesen Kerl weggenommen hat, es Ohr. Übrigens was tat Jesus mit das Kerls Ohr? Er zog es wieder an. Jesus sagte, was solle ich tun? Hassen Sie Ihre Feinde oder lieben Sie Ihre Feinde? Sehr interessante Aussage Sarah. Liebe deinen Nächsten. Wenn du deinen Nächsten liebst wie dich selbst, wirst du dann deinen Nächsten töten. Wie gehen sie damit um? Tier sind Verse, die diese Art von Ansatz unter Verwendung der Trennung von Kirche und Zustand. Jesus sagte, wenn meine Königreich wären meine Diener von dieser Welt, würden meine Diener kämpfen. Was bedeutet diese Aussage? Mein Reich, ist es von dieser Welt? Nein, das ist nicht der Fall. Also gewannen meine Diener nicht kämpfen. Viele der frühen Christen starben, ohne sich gegen die römisches Reich. Also Jesus solche Dinge gesagt. Christus stirbt und dies ist ein Beispiel für andere. Er tut verteidigen sich. Er stirbt, ohne sich zu wehren. Das ist die Nicht-Widerstand-Position jetzt. Was ich tun möchte, ist ihnen zu zeigen, dass auf der anderen Seite, und dann ich werde Schluss machen. Dualismus. Können wir sagen, das wäre Gottes Reich und wir sind sie nicht aus dem Reich dieser Welt? Leben die meisten von uns auf dieser Welt? Essen wir? Machen wir andere Dinge in dieser Welt? Haben wir also eine doppelte Staatsbürgerschaft? Mache ich haben die Verantwortung, Amerika. Mache ich haben die Verantwortung, Amerika. Ich bin nicht nur Christ, sondern auch ein Amerikaner. Was sind meine Aufgaben als Amerikaner? Hier an einer anderen Stelle sagte Jesus, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, ich kam, um das Schwert zu holen. Jesus sagte in Lukas Kapitel 22, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ward es getan, Jesus, meinen Sie dort? Meinte Jesus, dass wir sollen nimm das Schwert in die Hand und dem nachgehen? Nein, diese Passage wurde aus dem Zusammenhang gerissen. Jesus sagte, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Mit anderen Worten, ist das Schwert wird gegen dich verwendet, Schüler. Es war nicht, dass die Jünger das Schwert gebrauchen sollten, aber das Schwert würde gegen sie gebraucht werden. Starben die meisten Jünger eines gewaltsamen Todes. Also Jesus, wenn er das sagt. Was wäre, wenn du siehst, wie jemand vergewaltigt wird? Würdest du die Person vergewaltigt, tatsächlich körperlich verletzen? Jetzt sind sie Gewalt gegen das, aber die Person tut ihr Gewalt an. Stehst du einfach daneben und sagst, sehr geehrter Herr, ich mag gewissenhaft Einwender und ich will dich nicht verletzen. Ich werde die Polizei über dich informieren, also mach das besser schnell. Oder würdest du dich auf den Kerl stürzen und ihm das Licht ausmachen? Also, was ich im Sprichwort ist, wenn ein Land was würde passieren, wenn Amerika nicht sich engagieren gegen Hitler. Ist es möglich, dass Hitler jetzt ganz Europa regiert? Welche Art von Krieg bedeutet also der Nichtwiderstand? Sich stellen müssen und was sind einige dieser Fragen? Wir haben es getan, reden Sie nicht über Pazifisten, und wir haben es getan, sprechen Sie nicht von gerechtem Krieg. Wir sollten besser rauskommen hier. In Ordnung, vermieden's gehen. Wir sehen uns am Donnerstag. Das ist Dr. Ted Hildebrand in seinem Alten Testament, Kurs Geschichte, Literatur und Theologie. Vortrag Nummer 19 über das Buch Josua, die Mauern von Jericho, das Problem von Ai und die Vertrag mit den Gibboniten sowie der Begriff des Krieges und der Herem im Buch Josua. Transkribiert von Hannah Jane Grob, bearbeitet von Ted Hildebrand 2.